37.000 Mal so süß wie normaler Zucker.
Also manche machen das ja auch wirklich so, die nehmen einen Löffel und spülen sich dann irgendwie den Mund damit.
Aufpassen muss man eigentlich nur bei...
Dann spart man sich jeden Tag 130 Kalorien. Das ist ein ganzes Kilogramm Fett im Monat.
Zyklamat ist ja in den USA verboten. Europa hat man es aber noch zugelassen.
Und das gibt es auch noch.
Das kennt man so eigentlich nicht.
Also ich habe es allein von deiner Erzählung schon angefangen, Insulin zu produzieren.
Gell? Ja, siehst du mal. Nicht. Okay, was lernen wir daraus? Am besten nur noch Wasser und Tee trinken. Viel Spaß beiseite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Life. Sven, grüß dich Max.
Grüß dich Mario.
Wir reden heute über Süßstoffe. Ist ein relativ kontroverses Thema. Gibt es eigentlich auch schon seit 70, 80 Jahren, also ist keinesfalls neu. Ne? Süßstoffe finden ja schon seit Ewigkeiten gefühlt Anwendung in Lebensmitteln, in vor allem in Getränken. Und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat es natürlich in den letzten Jahren bekommen, wo sehr, sehr viele Functional Food Produkte entstanden sind, sehr, sehr viele Drinks, Shakes entstanden sind, wo man natürlich im Rahmen von diesem großen Abnehmtrend und Diättrend versucht hat, überall eben nicht mehr mit Zucker zu arbeiten, sondern halt mit Süßstoffen zu arbeiten. Und deswegen wollten wir heute mal ein bisschen über das Thema quatschen.
Genau, ja. Also du hast es genau richtig gesagt. Ist ein großer Trend gerade. Es gibt viele Kritiker aber auch. Und ich glaube, wir wollen einfach ein bisschen aufräumen heute. Haben die Kritiker recht? Haben die Hyper recht? Oder hat vielleicht auch einfach keiner recht? Oder haben beide recht? Wir werden es einfach mal jetzt strukturiert durchgehen. Was Süßstoffe überhaupt sind und so weiter. Euch ein paar Süßstoffe auch erklären und dann ein bisschen Gist ziehen, in die Studien reintauchen und dann schauen, was rauskommt.
Ja, weil es gibt ja auch am Ende genügend Leute, die sagen, ja, also mit Süßstoffen macht man sich ja alles kaputt. Ne? Also werden wir heute dann später darüber reden, ob es dafür eine Basis gibt oder nicht. Und ansonsten fand ich es auch ganz spannend, wenn man ein bisschen häufiger auf die Labels schaut von so Getränkedosen oder von Produkten, wo jetzt eben Süßstoffe mit drin sind, dann sieht man ja häufig bei Zucker auch diese Aufschlüsselung und das ist meines Wissens noch nicht so lange. Dann steht da Kohlenhydrate, dann steht da davon Zucker, von mir aus 0 Gramm und dann steht da davon mehrwertige Alkohole zum Beispiel. Ne? Und dann steht da daneben eine Milligrammanzahl zum Beispiel. Mhm. Und das sind eben diese Zuckeralkohole. Und darüber reden wir heute dann auch noch, ne? Weil das ist eben genau das Erste, was man schon mal trennen muss. Es gibt einerseits diese Süßstoffe und andererseits gibt es eben auch so Zuckeraustauschstoffe beziehungsweise Zuckeralkohole, sogenannte Polyole. Manchmal steht auch hinten auf der Zutatenliste dann Polyole mit dabei. Und das ist eben nicht das Gleiche. Und das versuchen wir dann heute auch noch mal so ein bisschen auseinanderzuhalten. Wenn wir vielleicht gleich mal bei dieser groben Übersicht bleiben. Ich meine, Süßstoffe selber per se, das kennt man, ne? Früher, also ich kann mich noch erinnern, meine Großeltern, die haben vor 20 Jahren schon in den Kaffee irgendwann angefangen, sich diese Süßstofftabletten da so reinzudrücken. Es waren dann irgendwie ein oder zwei Stück, ne? Das hat nie sonderlich.
Gibt es auch in jedem schlechten Hotel.
Also, gibt es auch in jedem schlechten Hotel, genau da sogar einzeln abgepackt, dass noch besonders viel Müll entsteht, ne? So ein oder zwei von diesen Tabletten in so einer separaten Papiertüte, in so einer kleinen. Und genau, das ist schon super, super lange so gewesen. Man hat dann schon gemerkt, das ist trotzdem süß, aber es schmeckt halt auch anders. Ne? Und das schmeckt eigentlich nicht so lecker wie echter Zucker. Das war so mein erster, als ich das vor wahrscheinlich irgendwie 15 Jahren mal probiert hatte, war das, glaube ich, mein Eindruck.
Genau, du hast immer diesen, ich finde, diesen bitteren Nachgeschmack. Also es haben viele von diesen Süßstoffen. Und ich finde insbesondere die in diesen Tabletten, die sind schon richtig grausig. Also das kannst du echt, finde ich, nicht trinken. Also
ja, nee, das eklig. Das ist besonders grausig, muss man, glaube ich, dazu sagen. Und das ist eben klassischer Süßstoff. Ne? Also das sind Stoffe, die sind entweder synthetisch, können aber auch natürlich sein, indem man sie einfach aus Pflanzen isoliert. Und die sind 30 bis 37.000 Mal so süß wie normaler Zucker. Und das ist schon mal eine Besonderheit. Süßstoffe sind mit einer sehr, sehr hohen Potenz und starken Potenz süßer als Zucker. Und diese Zuckeralkohole, die sind nur halb bis genauso süß wie Zucker. Das ist schon mal der erste große Unterschied. Dann diese Süßstoffe, die sind Zusatzstoffe, die auch mit E-Nummern deklariert werden. Man hat sicher schon mal auf eine Packung draufgeschaut, auf eine Cola-Dose hinten draufgeschaut. Und da gesehen, dass sehr, sehr viele E-Zusätze teilweise auch bei den Zutaten stehen. Und das sind sehr häufig auch Süßstoffe. Also eben diese klassischen Süßstoffe, die so eine hohe Süßpotenz haben, dafür aber auch nur in einer sehr, sehr geringen Menge. in ein Getränk gemischt werden. Also zum Beispiel, wenn man das mal vergleicht, 10 Gramm Zucker in einer Limonade, was heutzutage für eine Limonade ja schon nicht sonderlich wenig ist. Ne? Also ich kann mich erinnern, so ein halber Liter Paulaner Spezi hat fast 50 Gramm Zucker. Also genau. Unfassbar viel Zucker. Aber wir haben jetzt mal das Beispiel mit 10 Gramm Zucker gemacht und das entspricht sogar 0,05 Gramm Aspartam. Also da sieht man schon mal den großen Unterschied in der Potenz.
Ein bisschen süßer, ne? Ja.
Genau. Und deswegen, also von der Süße versucht man das dann immer auf ein ähnliches Level zu bringen. Aber man muss halt eben nicht diesen Zucker reinmischen, sondern man kann eben nur einen Bruchteil von diesen Süßstoffen da reinmischen, die ja eben auch dann keine Kalorien oder wenige Kalorien haben und deswegen dann nicht diesen klassischen Blutzuckereffekt haben sollen, ja, zumindest.
Voll.
Und dann, genau, und dann gibt es dazu noch diese Polyole, also diese Zuckeralkohole.
Ja, genau, ich glaube, die sind krass im Trend gekommen, auch einfach tatsächlich, weil man eben gemerkt hat, okay, wenn man sich die in den Mund packt irgendwie, also manche machen das ja auch wirklich so, die nehmen einen Löffel Xylit oder Erythrit oder so, packen sich das in den Mund und spülen sich dann irgendwie den Mund damit. Warum? Weil das können eben die Kariesbakterien, die können das praktisch nicht verstoffwechseln, die sterben dann. Fertig. Und das ist ja erstmal positiv. Problem ist aber, was dann auch viele merken, wenn sie es dann runterschlucken, davon viel runterschlucken, dann haben sie halt auch, ja, ich sag mal, Beschwerden. Also sei es Blähungen, sei es Durchfall. Das heißt, es kommt da nicht so gut an. Das kennt man auch schon lange, kennt man auch von Kaugummis, glaube ich. In Kaugummis auch häufig enthalten. Wenn man da viele von isst, dann steht auch immer da, kann abführend wirken. Kommt auf jeden Fall auch von diesen Zuckeralkoholen. Das heißt, eigentlich was sehr, sehr vorteilhaft sein kann, aber was offensichtlich nicht so gesund oder nicht so gut für den Körper ist, wenn man es runterschluckt. Ne? Und dazu werden wir später noch ein bisschen mehr kommen, was ja auch die Studien sagen. Und wie du gesagt hast am Anfang, die sind eben quasi kaum süßer als Zucker, wenn nicht sogar genauso süß oder weniger süß als Zucker. Also da ist eben nicht dieser Vergleich so krass wie jetzt beim Aspartam, dass man irgendwie viel weniger braucht, sondern das 1 Gramm Xylit ist halt auch ungefähr 1 Gramm Zucker.
Genau. Und alle von diesen, egal ob jetzt Zuckeralkohole oder eben klassische Süßstoffe, die haben alle einen Acceptable Daily Intake, nennt man das auch. Das ist so eine Obergrenze, bis zu welcher Menge die auch pro Tag, pro Kilogramm Körpergewicht, so ist das meistens runtergebrochen, aufgenommen werden dürfen, weil sie bis dahin auch als sicher gelten. Ne? Deswegen gab es ja auch diese Kontroverse mit Aspartam war das zum Beispiel, dass er dann von der WHO auch auf eine besondere Liste gesetzt wurde.
Ja.
Und deswegen gibt es da eben diese Obergrenzen. Bis dahin gilt dieser Konsum von diesen Polyolen oder eben von diesen Süßstoffen als sicher. Bei Aspartam, weil wir schon darüber geredet haben, ist es im Grunde so, da sind so 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn ich jetzt eine Person mit 70 Kilogramm bin, dann sind das knapp 3 Gramm pro Tag. Und wenn man sich das mal in ein bisschen praktischer vorstellt, das entspricht dann so circa 10 bis 14 Dosen von irgendeinem Leitgetränk. Das ist schon eine Menge. Also ja, ich meine, es gibt sicher Leute. Wenn man das am
Tag sich reinstellt, ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja, also ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja.
Und das ist schon ordentlich, machen aber hoffentlich nur sehr, sehr wenige Leute. Man sieht immer mal wieder auf einschlägigen Sendern auch Shows, wo man sowas sieht. Ja. Aber genau, es ist auf jeden Fall nicht die Regel und es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Menge für diesen Acceptable Daily Intake. Aufpassen muss man nur bei Kindern, weil Kinder haben ja ein sehr viel niedrigeres Körpergewicht. Ne? Wenn man sich vorstellt, wie ein 3-jähriges Kind hat irgendwie 10 oder 11 Kilogramm und da ist natürlich dieser Acceptable Daily Intake sehr viel niedriger. Ne? Aber natürlich schmeckt das Kindern, weil es ja süß. Und sobald sie mal damit in Kontakt gekommen sind, wollen sie natürlich auch immer mehr davon. Das ist bei Zucker das gleiche Phänomen wie auch bei Süßstoffen. Ne? Weil süß einfach eine Qualität ist, die unser Körper oder unsere Geschmacksknospen sehr mögen.
Aber hallo. Ja, dann lass uns jetzt kurz, also was wir tatsächlich noch als Klasse vergessen haben, sind natürliche Süßungsmittel, extrahiert aus Pflanzen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist Stevia. Ich glaube, es haben viele mal gehört, kam ursprünglich, glaube ich, als Badesalz auf dem europäischen Markt, Mitte der 2000er Jahre. War also erstmal nicht zugelassen, haben sich die Leute dann aber trotzdem irgendwie gekauft und dann wurde es zugelassen. Und dann kam es auch erstmal so in alle möglichen Getränke rein. Ich glaube, es kam auch eine Cola, wo, also die war so grün, da war dann eben auch Stevia mit drin. ja, ich glaube, hat jeder mal mitbekommen, ist mittlerweile häufig in Kombination mit anderen Süßstoffen in Sachen drin, einfach weil die Kombination dann häufig ein bisschen angenehmer schmeckt. Dann gibt es noch Mönchsfruchtextrakt oder Mogroside. Das ist häufiger auch mal irgendwie in Supplements enthalten, ist aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie super abundant ist. Neu in den USA ist noch Allulose, das ist in Europa noch nicht zugelassen, ist aber per se sehr, sehr spannend, auch weil es bis jetzt zumindest noch keine negativen Daten dazu gibt, noch nicht so wirklich zumindest. Das heißt, es ist auch jetzt in vielen so Protein-Bars und so weiter in den USA enthalten, weil es halt einen ganz guten Ruf hat, ne? Also das sind alles eher aus Pflanzen gewonnene Produkte. Genau.
Ich glaube, da muss man auch immer dran denken, ne? Das ist auch wieder mal ein neuer Stoff. Auch alle anderen Süßungsmittel, die wir jetzt dann gleich noch besprechen, oder Zuckeralkohole, die waren auch mal neue Stoffe und da hat am Anfang auch immer sehr viel sehr gut ausgesehen. Und natürlich genau. Erst über die Zeit hinweg oder wenn man mal größere Studien gemacht hat, ist man dann auf das ein oder andere kleinere, größere Problemchen noch draufgekommen. Deswegen muss man das, glaube ich, auch mit Vorsicht genießen. Aber Alternativen sind immer gut. Ne? Vielleicht hat das eine oder das andere noch ein kleines bisschen besseres oder passenderes Geschmacksprofil. Wir werden ja dann auch später noch lernen, sage ich jetzt mal, dass Süßstoffe auch häufig kombiniert werden, einfach weil wegen diesen unterschiedlichen Geschmacksqualitäten. Ne? Genau. Manche sind so ein bisschen metallisch, manche sind ein bisschen bitter, manche schmecken so ein bisschen wie Lakritze und das will man eigentlich nicht haben, ne? Weil man will ja diese natürliche Zuckernote, diese natürliche Süßung haben. Und deswegen muss man dann manchmal zu einer Kombination greifen. Aber lass auch mal reinstarten in diese Süßstoff-Thematik. Und ich glaube, mit die zwei bekanntesten Süßstoffe, die es so gibt, sind Aspartam und Acesulfam K. Die werden auch sehr häufig miteinander kombiniert, unter anderem auch in der Cola Zero. Wenn wir jetzt mal, oder auch Cola Light, ne, oder auch alle anderen Softdrinks, die man so kennt.
Also viele auf jeden Fall. Ja, das ist also extrem viele.
In Pepsi, in Fanta, ja. In Sprite, überall ist die Kombination aus diesen beiden Süßstoffen drin. Wenn wir jetzt mal bei Aspartam bleiben, das hat auch eine kleine Abkürzung, und zwar E951. Das ist das, was dann hinten praktisch draufsteht. Wenn jetzt jemand irgendwie eine Dose von so einem Softdrink daheim hat, einfach mal hinten draufschauen. Ich würde fast wetten, dass dieses E951 auch fix da drin ist. Aspartam selber ist fast 200 Mal so süß wie Zucker. Wir hatten ja vorher schon diesen groben Vergleich dabei. Wie viel Aspartam entspricht ca. 10 Gramm Zucker? Das waren so 0,05 Gramm. Das entspricht eigentlich genau diesem Umrechnungsfaktor, den wir auch jetzt mit diesen 200 benannt haben. Aufpassen muss man eigentlich nur bei der Verstoffwechslung von diesem Aspartam, weil dieses Aspartam sich nämlich zu verschiedenen Aminosäuren zersetzt. Und zwar eine davon ist auch Phenylalanin. Und Phenylalanin ist für die allermeisten Menschen kein Problem, aber für einen kleinen Prozentsatz eben schon, weil es gibt eine Krankheit, die nennt sich Phenylketonurie. Das sind einfach gesagt Leute, die dieses Phenylalanin nicht verstoffwechseln können. Und diese Phenylketone, die dann praktisch entstehen, die sorgen dafür, dass alle möglichen Funktionen im Körper nicht mehr gut funktionieren, vor allem auch Kognition. Also das Gehirn kann dann nicht mehr so gut arbeiten, weil es überlastet ist. Das heißt, alle Produkte, die auch Aspartam enthalten, die müssen einen Hinweis enthalten, dass da Phenylalanin drin ist. Und Leute, die eine PKU, so heißt das abgekürzt, haben, die müssen oder die dürfen das dann nicht trinken. Also genau. Schade, weil dann fällt Cola Zero, Cola Light, Pepsi, Fanta, Sprite und 300 andere Softdrinks, die fallen dann schon mal runter. Aber ist ja vielleicht am Ende des Tages auch nichts Schlechtes, wenn man dann halt einfach auf diese Getränke verzichtet und stattdessen halt einfach Wasser trinkt. Ich glaube, damit tut man sich auf jeden Fall was Gutes. Aber wenn jemand sowas hat, lernt man, glaube ich, auch relativ früh, dass man immer auf Produkten schauen muss, ob sie Phenylalanin enthalten. Und bei diesen ganzen Softdrinks gibt es deswegen auch einen Warnhinweis. Dann Aspartam ist, glaube ich, vor allem so bekannt, weil es die WHO 2023 auf eine Liste gesetzt hat, und zwar auf eine Liste mit möglicherweise krebserregend. Das hatte eigentlich nicht wirklich einen Grund. Also es gibt eine super geringe Evidenz dafür. Auch dieser Daily Intake, dieser Acceptable Daily Intake, der wurde dann auch nicht irgendwie weiter nach unten verschoben, ne? Weil man gesagt hat, ja, okay, aufpassen, Aspartam ist möglicherweise krebserregend, dann setzen wir diese Safety-Schwelle ein bisschen weiter nach unten. Hat man nicht gemacht, ne? Also ist praktisch alles so geblieben. Es wird auch genauso häufig wie vorher eingesetzt. Aber die WHO hat es halt mal auf diese Liste gesetzt. Wir haben ja schon in einer anderen Folge mal darüber geredet, was denn sonst noch alles auf dieser möglicherweise krebserregenden Liste steht. Nämlich super viele Sachen, die auch einfach im Alltag vorkommen. Deswegen darf man das, glaube ich, nicht überbewerten. Aber deswegen ist es mal noch ordentlich durch die Medien gegangen. Und deswegen wurden für eine kurze Zeit mal alles verteufelt, was irgendwie mit Aspartam gesüßt wurde.
Genau, ich glaube, ein prominentes Beispiel sind Gewürzgurken auch. Ich glaube, die mögen wir auch alle sehr gern. Ja.
Genau, die stehen auch auf der Liste mit möglicherweise Krebs.
Genau, auf der möglicherweise krebserregenden Liste. Deswegen, das fällt mir gerade nur ein.
Und auch Bestandteile von Kaffee stehen da drauf.
Ja, genau. Also eine ganze Menge. Also man darf man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Aber es ist natürlich, ich glaube, am Ende sollte man das einfach immer nur als Indiz nutzen, halt vielleicht nicht übermäßig viel von solchen Sachen zu essen oder zu trinken. Aber ja, man sollte sich da nicht verrückt machen. Ich glaube, der ADI wurde auch genau deswegen nicht wirklich angepasst. Ne?
Ganz genau. Und ich meine, es gibt ja dann schon auch ein paar Studien, die sie dazu gemacht haben, auch größere Studien, die sie dann darauf hingemacht haben. Da gab es zum Beispiel eine Cardia-Studie, die hat sich das Metabolom angeschaut. Und da hat man bei einer sehr großen Gruppe an Leuten, das waren 3000 Leute, wo man sich das angeschaut hat, hat man nicht wirklich einen Zusammenhang mit verschiedenen metabolischen Biomarkern gefunden. Das kann alles Mögliche sein, ne? Das können kleine Fettsäuren sein. Das können Vitamine sein, Mineralstoffe sein, alles, was irgendwie Teil des Metabolums ist. Und das ist eine Menge, das ist ein super breites Panel, was man da machen kann. Und da hat man erstmal nichts gefunden. Aufpassen muss man wie immer bei diesen extrem hohen Mengen. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch klar. Das trifft überall zu. Ne? Das ist bei einem Nahrungsergänzungsmittel genauso wie bei Süßstoffen. Man sollte sich halt einfach an diesen Grenzwerten orientieren und nicht übertreiben.
Ja, ich glaube, was dann noch spannend war halt, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, auf den du gerade raus willst, vielleicht, dass es eben so eine, jetzt gerade erst so eine Mausstudie rauskam, wo die wirklich sehr, sehr viel Aspartam zu sich genommen haben. Also 0,15% der gesamten Ernährung war in Gramm dann quasi Aspartam, was enorm viel ist. Ne? Und da wurde tatsächlich einfach die Entzündung im kardiovaskulären System gefördert. Das heißt, es war einfach mehr Entzündung im Körper. Und der Insulinspiegel ist hochgegangen, interessanterweise. Wahrscheinlich aber auch, weil der Körper prinzipiell mal drauf reagiert, wenn was süß ist, ne, und dann auch erstmal Insulin ausschüttet. Das kennt man ja auch, also dieses Phänomen. Aber auf jeden Fall insofern, da merkt man schon, okay, bei hohen Dosen kann das schon Probleme machen. Ob das dann vielleicht am Ende nur der Geschmack ist, keine Ahnung, der dann am Ende ja viele, viele Kreisläufe anwirft, viele Hormonkreisläufe anwirft. Aber ja, hohe Dosen sind auf jeden Fall nicht unbedingt gut.
Genau.
Ja.
Ja, das nächste super Bekannte, ne, was es eigentlich immer im Gleichspiel in allen Getränken und Kaugummis und was weiß ich landet, ist Acesulfam K.
Genau, ja, das ist also im Grunde hat es einen ganz klaren Nutzen, Acesulfam K. Und zwar Aspartam schmeckt im Abgang so ein bisschen bitter und Acesulfam K mitigiert das sozusagen, also schmeckt es nicht mehr so bitter. Und deswegen ist es in der Cola auch so drin und deswegen kennt man das, finde ich, auch häufig, gerade wenn man so, ich würde sagen, so süßstoffige Getränke trinkt. Manchmal schmeckt man das eben so richtig krass, oder? Und man hat so einen bitteren Nachgeschmack und das ist wirklich eigentlich furchtbar, oder? Und bei Cola ist es halt irgendwie nicht so. Und ich habe mich früher immer gefragt, ja, wie haben die das denn bitte hinbekommen, dass das so viel besser ist als so ziemlich alles andere da draußen? Ja, und das liegt eben an dieser Kombi am Ende, dass das so gut funktioniert und eben auch so gut schmeckt. Ist auch viel, viel süßer als Zucker, 200-mal süßer. ADIs aber deutlich niedriger, liegt bei 9 Milligramm pro Kilogramm. Da sind wir ungefähr bei einem Viertel von Aspartam. Oh, das ist immer noch eine ganze Menge, wenn man das betrachtet. Ist ein bisschen hitzestabiler, also könnte man auch ein Heißgetränk gegebenenfalls anwenden. Wird aber, wie gesagt, in der Realität einfach häufig bei solchen, ich sag mal, Limos hinzugesetzt. Und es hat bis jetzt aber eigentlich noch nicht wirklich negative Daten gegeben. Vielleicht ein bisschen was mit Darmflora, Mikrobiom, aber das ist halt alles immer super schwammig und super, super individuell. Deswegen, da darf man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Aber ich glaube, wenn man merkt, dass einem solche Drinks halt nicht gut tun, dann könnte es natürlich daran liegen. Ne? Aber wie gesagt, die Daten sind super, super unklar.
Der neueste Shit, sage ich jetzt mal, ist dann die Kombination von diesen beiden als Salz noch. Das ist aber noch relativ neu. Konnte auch gar keine Produkte finden, wo man das jetzt wirklich verarbeitet hat. Deswegen, das hat auch wieder eine spezielle E-Nummer, das E962. Und also falls man das hinten irgendwo findet.
Was ganz Neues.
Genau, da hat man zwar einen E-Zusatz weniger, aber es ist trotzdem das gleiche drin, wie wenn halt E950 und E951 hinten draufsteht.
Genau.
Was auch noch sehr bekannt ist, ist jetzt Sucralose. Das ist E955. Das ist auch nochmal deutlich süßer als Acesulfam K und Aspartam. Das ist nämlich 600 Mal so süß wie Zucker. Aber da sind wir noch lange nicht am Ziel. Ne? Also wenn wir später sehen, es gibt auch was, was eben bis zur 37.000-fachen Potenz geht. Deswegen ist Sucralose dagegen eigentlich noch sehr schwaches Süßungsmittel. Auf jeden Fall 600 Mal so süß wie Zucker. Dieser Acceptable Daily Intake, der liegt bei 15 Milligramm pro Kilogramm. Also ein bisschen höher als jetzt bei Acesulfam K, aber niedriger als bei Aspartam. Es hat einen Vorteil, und dieser Vorteil ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, weil per se ist es hitzestabil. Das heißt, es wird auch sehr häufig in Backwaren verwendet. Also solche, man kennt wahrscheinlich diese Knackcroissants, ne? oder so Knackbrötchen. Die sind so eine Rolle. Ne? Also ich hab mir die früher ab und an mal gekauft.
Okay.
Und die macht man dann so auf und dann also man knackt praktisch dieses zylinderförmige Ding. Und das schmeckt dann so also leicht süßlich. Ne? Und am Ende kann man dann sich so Croissants zusammenrollen. Einfach ein bisschen Marmelade reinschmieren und Croissants backen. Okay, ja, und dann hat man frische Croissants, die relativ okay gut schmecken. Aber das findet man halt auch noch in sehr vielen anderen Backwaren. Alles, was irgendwie ein bisschen süßer schmeckt. Das Problem ist aber, also ja, es ist hitzestabil, aber ab einer gewissen Hitze und ab einer gewissen Temperatur, und das ist so über 120 Grad Celsius, und das ist ja, wenn man an Backwaren denkt, relativ schnell erreicht, ne? Weil welches Kuchen, welches Croissant backt man denn nur mit 120 Grad? Ne? Meistens sind es ja irgendwie 160, 180 Grad, die man im Backofen dann hat. Da entstehen nämlich aus dieser Sucralose so chlorierte organische Verbindungen, die wiederum für den Körper aber schlecht sind. Ne? Und deswegen muss man da eben aufpassen, dass man Sucralose nicht zum Backen und auch nicht zum Frittieren nutzt. Auch wenn man Sucralose zum Beispiel selber zum Süßen verwenden möchte, für irgendwelche Kekse oder die man in der Weihnachtszeit backt oder für irgendwelche Strudel, die man macht, einfach nicht verwenden.
Ja.
Ne? Also weil es eben ab 120 Grad Celsius da so einen kleinen Tipping Point gibt. Und da muss man dann eben aufpassen, damit man es eben nicht zu stark erhitzt. Per se ist es aber auch glykämieneutral. Ne? Das heißt, es macht mit dem Blutzucker auch erstmal nichts. Aber deswegen wird es ja auch verwendet, genauso wie Acesulfam K und Aspartam auch. Aber darauf sollte man im Grunde sehr stark achten. Dann Studien gab es da natürlich auch dazu. Da hat man eben keine negativen Effekte auf Blutzucker gefunden. Auch mit dem Insulinspiegel ist soweit alles okay gewesen. Was man aber in einer relativ neuen Studie auch vom heurigen Jahr gefunden hat, ist, dass diese sucralosehaltigen Getränke, dass sie mit dem Hungergefühl was machen. Und zwar, die verstärken nämlich diese Hungersignale im Hypothalamus. Und das finde ich an und für sich sehr spannend, weil ich denke mir halt auch, man weiß ja aus vielen, vielen früheren Studien, dass wenn man etwas Süßes sieht, dass der Körper teilweise ja schon in Antizipation von diesem Süßen beginnt, Insulin zu produzieren. Ne? Also er bereitet sich dann praktisch schon vor, jetzt kommt gleich was Süßes, jetzt liegt da zum Beispiel ein Riegel am Tisch und ich werde diesen Riegel jetzt gleich essen, dann fängt der Körper schon in Vorbereitung an, ein bisschen Insulin zu produzieren, weil er damit rechnet, dass jetzt dann gleich Zucker kommt. Jetzt ist dieser Riegel aber, ist gar kein Zucker drin, sondern es sind am Ende nur Süßstoffe drin, zum Beispiel ist da Sucralose drin.
Also ich habe es allein von deiner Erzählung schon angefangen, Insulin zu produzieren.
Genau, ja, siehst du mal. Und, jetzt, und was dann jetzt passiert, dieses Insulin, das wird ja dann nicht einfach wieder abgebaut, ne? Sondern das versucht ja dann trotzdem noch, diese Restglucose, die man irgendwie im Blut hat, rauszubringen. Und da hat man natürlich auch die Gefahr, dass man mal in den kleinen Unterzucker rutscht. Und immer wenn man Unterzucker hat, will man essen.
Dann geht's ab.
Und vor allem Kohlenhydrate essen. Deswegen bekommt man dann so einen starken Gusto bzw. Hunger auf Kohlenhydrate. Also allein vor dem Hintergrund wäre es für mich schon logisch, dass Süßstoffe auch dazu beitragen, dass man mehr Hunger bekommt.
Ja.
Bei Sucralose war es aber jetzt nicht per se dieser Mechanismus, sondern das war ein ganz zentraler Mechanismus. Ne? Das hat das hat Rezeptoren im Hypothalamus verändert, wo eben auch das Appetitzentrum sitzt, beziehungsweise wo Appetit auch moduliert wird, wo Hunger auch moduliert wird. Und in dieser Studie, die man sich da angeschaut hat, hatten die Leute, die diese sucralosehaltigen Getränke getrunken haben, 17% mehr Hunger. Schon eine Menge, ne? Jetzt will man sich eigentlich was Gutes
tun.
Klingt
auf jeden Fall sehr signifikant. Ja, also muss man ehrlich sagen. Ja,
schon eine Menge, ne? Jetzt will man sich da was Gutes tun und eben trinkt das mit Süßstoffen statt mit echtem Zucker. Man hat aber danach dann noch erstmal 17% mehr Hunger, als wenn man einfach was Normales getrunken hätte. Also insofern
Macht natürlich diese Hypothese total kaputt, dass man, also ich meine, das ist ja in quasi allen Proteinpulvern drin, Sucralose. Also zumindest allen, die jetzt im Handel so verfügbar sind, die jetzt also von größeren Unternehmen sind. Es gibt sicherlich auch ein paar so nischigere Themen, wo anders gesüßt wird, will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber würde natürlich dann überhaupt die ganze Hypothese zerstören, dass wenn man sich das gesüßte Proteinpulver reinhämmert, dass man danach dann wirklich weniger Hunger hat. Man müsste das eigentlich in der Kombination auch wirklich nochmal testen. Eigentlich sagt man ja, okay, mehr Protein, du bist auf jeden Fall auch satter, gesättigter, hast weniger Hunger. Wenn du jetzt aber gleichzeitig so viel Sucralose drin hast, jetzt ist die Frage, okay, hat das wirklich einen Benefit am Ende? Weil ich kenne das von mir selber auch. Also wenn ich jetzt irgendwie regelmäßig Proteinriegel esse, dann werde ich einfach ultra snackisch und die machen genau gar nichts mit meinem Hunger, muss ich ehrlich sagen. Also die haben ja trotzdem irgendwie 150 Kalorien.
Wie wir immer pflegen zu sagen, Proteinriegel sind ja auch nichts anderes als moderne Süßigkeiten. Ne? Also ja, ich meine, du hast hier, du kannst auch einen Marsriegel hier herlegen und daneben hast du noch was, was man heutzutage Functional Food bezeichnet, und das ist halt ein Proteinriegel.
Ja, ich glaube, man darf es nicht eins zu eins gleichsetzen. Ne? Also nee, ich glaube, der Net Benefit ist immer noch wahrscheinlich da. Ne? Aber also, ob er dann wirklich so groß ist, wie gerne behauptet wird, stelle ich jetzt mal dahin. Ne? Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch viel, was wir herausfinden müssen. Ich glaube, es wird halt für manche gut funktionieren, für viele halt dann aber auch wieder nicht. Ne?
Ja. Aber in der Studie ging es ja eben um sucralosehaltige Getränke, eben nicht um Proteinshakes, Proteinpulver, deswegen guter Punkt. Ne? Ja. Vielleicht hebt sich das dann einfach wieder auf, dadurch, dass Protein ja deutlich besser sättigt. Das kann am Ende ja auch sein. Genau, neben Sucralose auch noch bekannt, und das sind jetzt eben diese kleinen Tablettchen, die man sich früher in den Kaffee gedruckt hat. Das ist nämlich Saccharin gewesen.
Ja, genau. Ich glaube, das kann man gleich zusammen mit Cyclamat bringen. Also Saccharin und Cyclamat sind wieder super Namen. E954 und E952 sind am Ende einfach die Sachen, die halt in diesen Süßstofftabletten drin sind, die man von schlechten Hotels kennt.
Und von den Großeltern früher.
Von den Großeltern früher, genau. Genau. Also wie gesagt, meine Großeltern hatten das nicht, aber ja, passt eh gut. Ich kenne es nur aus schlechten Hotels.
Okay.
Auf jeden Fall, es gibt da auch wieder irgendwie verschiedenste Studien und die sind mal positiv, mal negativ. Es gibt jetzt nicht wirklich was Eindeutiges. Der ADI ist super niedrig, aber man kennt ja auch, dass diese Tabletten super klein sind. Also man soll nicht mehr als 5 bzw. 7 Milligramm am Tag pro Kilogramm zu sich nehmen. Also ich glaube, da kommt auch kaum jemand drüber. Wie gesagt, das Klassische sind Süßstofftabletten. Ich denke, das ist das Einzige, was man über die beiden wissen muss. Die beiden sind eigentlich sonst in fast nichts mehr drin, werden kaum noch benutzt. Auch einfach, weil die Süße nicht sonderlich lecker ist.
Ja, vielleicht spannend ist noch, dass Cyclamat ist ja in den USA verboten. In Europa hat man es aber noch zugelassen gelassen. Also da kann es nach wie vor verwendet werden. Ja. Das mal umgekehrt. Ne? Genau. Also das kennt man so eigentlich nicht. Und wo kommt das her? Sowohl bei Saccharin als auch bei Cyclamat. Da hat man in Tierversuchen herausgefunden, dass relativ hohe Dosen Blasentumore gemacht haben. Ne? Da waren natürlich mal alle, oh mein Gott, das müssen wir jetzt sofort verbieten. Später hat man aber herausgefunden, dass das speziesabhängig ist. Das heißt, das ist beim Menschen nicht so. Das liegt an der speziellen Physiologie von diesen Ratten, die man sich da angeschaut hat, beziehungsweise an diesen Tieren. Und beim Menschen würde es dazu nicht kommen. Das war der Tenor. Ja. Aber ja, wie du sagst, es wird nicht mehr häufig eingesetzt, außer eben in diesen Süßstofftabletten. Und ansonsten ist es aber auch gar nicht mehr so relevant, auch wenn, ich meine, Cyclamat ist, glaube ich, super unbekannt, aber von Saccharin haben mehr Leute schon mal was gehört.
Glaube ich auch. Ja.
Das ist,
ist, glaube ich, auch mal ein bisschen größerer Anteil Saccharin als Cyclamat in den Süßstofftabletten, deswegen ist es wahrscheinlich präsenter.
Und wahrscheinlich auch, weil Saccharin eine viel höhere Süßpotenz hat. Ne?
Ja.
Ist 300 bis 500 Mal so süß und Cyclamat ist nur unter Anführungszeichen 35 Mal so süß.
Genau.
Wie Zucker. Genau.
Ja, dann haben wir noch Stevia. Da haben wir, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen drüber geredet. Ist auch extrem süß. Ne? 200 bis 400 Mal. War, wie gesagt, lange gar nicht zugelassen in der EU. Wird jetzt aber häufig benutzt. Häufig in der Kombination mit Sucralose benutzt. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch einfach damit zusammenhängt, dass wenn man die Kombination macht, und Stevia ist auch hat eine sehr starke Süßkraft, dass man schafft, dass es halt eben nicht so bitter schmeckt am Ende, weil man eben zwei sehr starke Süßungsmittel nimmt, aber die am Ende unabhängig voneinander wirken, schmecken, ne? Und so nicht so schnell so eine bittere, ich sag mal, ultrasüße Note am Ende entsteht, die man ja schon kennt. Also ich finde das immer unfassbar unangenehm. Ich habe mir letztens, habe ich mal so einen Proteindrink beim DM getestet. Einfach, weil ich gerne Sachen teste. Und der warme Nachgeschmack, das hängt dir halt 2 Stunden hinterher. Also es ist wirklich, schmeckst ja nichts anderes mehr für 2 Stunden. Und ich finde das wirklich, wirklich furchtbar. Und das ist halt, wenn man pur Sucralose macht. Ne? Das ist halt immer das Problem. Deswegen, die meisten Proteinpulvern heutzutage, ist es auch eine Mischung aus Sucralose und Stevia. Also ganz, ganz interessant.
Ja, zu Stevia hat man auch ein paar Studien gemacht, ne? Darmflora hat man sich angeschaut und auch was anderes Spannendes, dass es irgendwie eine Interaktion mit dem Progesteronrezeptor macht. Ja, also dass es sogar irgendwie hormonell einen gewissen Effekt hat. Ja, sonderlich valide und gute, starke Daten waren das jetzt nicht. Ne? Also das hat man dann mal was gefunden, dann mal wieder was nicht gefunden. Also ich glaube, da darf man sich jetzt erstmal auch nicht verrückt machen, zumindest geben es die aktuellen Daten nicht her. Dann ein paar Exoten gibt es noch, die man vielleicht mal gehört hat. Es gibt noch Neotam, Advantam, Taumatin, Neohesperidin, DC. Ja, alles wildes Zeug. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht sonderlich tief eingehen. Aber diese Exoten, das sind die, die dann teilweise einen 37.000-fachen Süßeffekt erreichen. Zum Beispiel Advantam hat einen 20.000-fachen Süßeffekt im Vergleich zu Zucker. Also ist schon enorm potent, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen kommen auch nur minimale Mengen letztendlich dann vor. Das sind teilweise dann auch nur noch chemische Derivate und haben keine natürlichen Ursprung mehr.
Ja, also, ja.
Gut.
Lecker.
Lecker, ja. Genau. Ja, Süßstoffe haben wir jetzt eine Menge durchbesprochen. Also von den bekanntesten wie irgendwie Aspartam, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin. Was jetzt noch übrig ist, sind diese Zuckeralkohole. Und da kann man sich vielleicht auch nur die 2 bekanntesten mal anschauen. Und das ist eben Xylit und Erythrit. Und dann gibt es von mir aus noch Sorbit. Ne? Sorbit ist, glaube ich, auch noch relativ bekannt. Da muss man im Grunde wie bei allen von diesen Zuckeralkoholen einfach aufpassen. Große Mengen, Blähungen, Durchfall, einfach Symptome im Gastrointestinaltrakt. Deswegen steht auch überall dabei, wenn Sorbit drin ist, Xylit drin ist. Nicht in großen Mengen verzehren, weil Verzehr in großen Mengen kann abführend wirken. Wenn sich Leute dann daran halten, ist gut. Und wenn nicht, dann bekommen sie die Rechnung eben ein bisschen später präsentiert. Xylit, hast du schon einleitend gesagt, das ist spannend wegen Karies.
Ja, da habe ich einiges vorweggenommen, das stimmt. Ja, da gab es mal so einen Trend, dass man sich, ich glaube, die Produkte heißen auch häufig dann Birkenzucker. Also auf jeden Fall kann man sich das halt einfach in großen Bottichen kaufen oder theoretisch auch zum Kochen benutzen. Beziehungsweise Backen benutzen, ne? Weil es ist eben sehr, sehr strukturell auch sehr ähnlich. Es ist ja auch so kristallin wie Zucker. Es ist, eignet sich eigentlich ideal zum Backen, weil Zucker gibt ja auch eine gewisse Struktur. Ne? Das heißt, erstmal natürlich super ideal. Und viele Leute haben es ja eben auch benutzt, wie ich eigentlich auch schon erzählt habe, man nimmt so einen Löffel oder spült sich damit den Mund. Und das ist halt super gut für die Zähne. Führt auch dazu, dass Zahnstein beziehungsweise so erste Beläge zumindest abgebaut werden können mit der Zeit. Also wenn man das wirklich regelmäßig macht, funktioniert das auch echt gut. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, habe dann aber manchmal den Fehler gemacht, dass ich es runtergeschluckt habe. Und das sollte man eben nicht machen, weil es ist tatsächlich so, dass es die Gerinnungsneigung in den Blutgefäßen zu erhöhen scheint. Das für ein paar Stunden sogar nach Konsum noch. Das heißt, in Anführungszeichen, das Blut wird dicker. Ne? Und das ist natürlich das, was du eigentlich auf keinen Fall willst. Was natürlich gerade bei älteren Leuten vielleicht auch einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall irgendwie bedingen könnte. Oder den einfach dann abschließend zumindest triggern könnte. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es jetzt schon gar nicht so schlechte Daten zu, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte.
Und das kann man sich auch mit einem praktischen Beispiel, finde ich, ganz gut vorstellen, weil ein Getränk mit irgendwie 30 Gramm Xylit erhöht die Gerinnungsneigung für 4 bis 6 Stunden. Das ist schon eine Menge, ne? Also diese 30 Gramm, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe vorher kurz erwähnt, so ein Paulaner Spezi, ein halber Liter, der hat irgendwie 50 Gramm Zucker. Wenn die jetzt hergehen würden und das einfach mit Xylit ersetzen würden, dann hätte man da schon, die Süßkraft ist ja ähnlich, also fast 1:1, deswegen hätte man da dann auch schon 50 Gramm Xylit drin. Das heißt, das ist dann schon nicht unwahrscheinlich, dass man auf diese Menge kommt und auch regelmäßig kommt, ne? Und in den Studien, die man da gemacht hat, hat man wirklich ein größeres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall gefunden. Ist ja auch klar, ne? Am Ende sind das dann beides Events, sage ich jetzt mal, die durch einen Klumpen entstehen.
Das ist eine logische Folge.
Deswegen macht das auch Sinn. Also nur geringe Mengen. Und also in Kaugummis ist es wahrscheinlich noch ganz okay, ne? Also da müsste man eine Menge Kaugummis haben, also täglich eine Menge Kaugummis irgendwie kauen, damit man überhaupt auf diese 30 Gramm vielleicht kommt. Aber in Getränken ist das halt schon sehr häufig der Fall. Ne? Und auch wenn man damit jetzt Backen anfängt, da hat man dann vielleicht auch mal 150, 200, 300 Gramm Xylit drin. Und wenn man bei 300 Gramm das runterbricht auf irgendwie 10 Stücke Kuchen von diesem Gugelhupf, dann ist in einem Stück halt schon 10, also ja. 30 Gramm Xylit drin. Ne? Ja. Und da tut man sich halt dann wohl scheinbar nichts Gutes. Zumindest von dem, was die Daten so
hergeben. Es sieht ein bisschen danach aus, ja. Ja, und das Interessante ist, dass das beim Erythrit sehr ähnlich zu sein scheint. Ne? Also ähnliche Süßungskraft, ein bisschen weniger als Xylit, aber am Ende auch eine stärkere Neigung zu Blutgerinnseln. Also, ja.
Ja, und bei Erythrit ist ja noch das Problem, das ist ja ein bisschen weniger süß als Zucker, nur so 60-70%. Das heißt, man braucht mehr Erythrit, damit man die gleiche Süßkraft hat. Also neigt man dazu, vor allem wenn man es irgendwie zum Backen benutzt. Ich sehe das sehr häufig in Supermärkten, in der Backabteilung. Da gibt es immer diese Erythrit-Packungen. Und genau, das ist wohl auch nicht gut. Das Risiko war in etwa irgendwo im Bereich von doppelt so hoch. Ne, das rechnet man immer mit dieser Hazard Ratio aus. Und die war irgendwo im Bereich zwischen 1,8 und 2,2, also im Schnitt dann einfach 2. Und diese kardiovaskulären Ereignisse, die waren schlichtweg da. Deswegen da einfach aufpassen.
Genau. Das sollte man mitnehmen. Die beiden, also ja, wurden, glaube ich, sehr lange sehr gehypt. Und jetzt gibt es eben schon so ein paar Einschränkungen, würde ich sagen. Das heißt, einfach die Dosierung niedrig halten und dann braucht man sich auch eigentlich keinen Kopf machen.
Ja. Und anfangs hast du schon noch Allulose erwähnt. Klar, das ist der neue aufgehende Stern, ist auch ein Zuckeralkohol. Allerdings gibt es da auch schon erste Warnungen. Okay, da könnte es die gleichen Effekte geben wie bei Xylit und Erythrit. Deswegen auch das vielleicht erstmal noch mit Vorsicht genießen. Aber es ist ja auch noch nicht verfügbar in Europa bzw. in der EU. Jetzt ein großes Thema bei Süßstoffen ist ja eigentlich Abnehmen. Ne, jetzt haben wir uns da durch diese unterschiedlichen Süßstoffe gequält und jetzt soll das Ganze mal ein bisschen praktischer werden. Und die große Story dahinter war, keine Kalorien, wenige Kalorien, aber trotzdem schmeckt alles gut und deswegen nimmt man dann ab, wenn man viel mit Süßstoffen arbeitet. Was zeigen denn da eigentlich die Studien so dazu?
Ja, also wenn man es jetzt ganz leicht mal zusammenfassen will, ist es eigentlich so, wenn man sich jetzt wirklich ganz genau den Endpunkt Abnehmen anschaut und auch eine prospektive, vorausschauende Studie macht, dann ist es schon so, dass es eigentlich mit der Gewichtsreduktion hilft, weil man ja ersetzt. Es ist erstmal klar, okay, man ersetzt Zucker mit Süßstoffen. Das heißt, man hat einfach weniger Kalorien. Es macht total Sinn, dass die Leute dann abnehmen. Was aber ganz interessant war, wenn man dann Beobachtungsstudien nimmt, die ein bisschen unordentlicher sind, sagen wir es einfach mal so, dann fällt häufig auf, okay, das macht überhaupt keinen Unterschied. Und man geht davon aus, dass es da eben daran liegt, dass Menschen mit Übergewicht häufiger zu Süßstoffen greifen, weil sie generell einfach sich süßer ernähren. Ne? Das heißt, also es scheint trotzdem aber so zu sein. Ne? Wenn auch ja, das Thema zu sein scheint, okay, Süßstoffe werden halt auch mehr von Übergewichtigen genommen. Also vielleicht gibt es da ja doch auch noch einen Zusammenhang, den wir noch nicht wissen. Ne? Aber prinzipiell, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet und man schaut sich an, okay, ich trinke jetzt die Cola mit Zucker und die ohne Zucker mit Süßstoffen, dann ist das wahrscheinlich für mein Gewicht auf jeden Fall besser und für meinen Metabolismus. Ne? Davon kann man jetzt mal bei der aktuellen Studienlage auf jeden Fall ausgehen. Problem ist halt nur, wenn man halt insgesamt so viel süß isst, dass man halt dann manchmal Süßstoffe, manchmal Zucker und was weiß ich und sich vielleicht auch damit das Mikrobiom ziemlich ruiniert, dann könnte es schon sein, dass da auch Zusammenhänge sind, die wir noch nicht verstehen. Ne? Also es ist noch nicht so eindeutig, aber ja, per se ist es ein guter Weg, um Zucker zu sparen.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Gist der Studien. Ne?
Du sagst ja, bei Beobachtungsstudien, die sind ein bisschen unordentlicher. Am Ende sind sie auch näher an der Realität dran oder so wie von den Leuten halt das Leben gelebt wird, weil diese strukturierten Programme, das ist natürlich was nur sehr wenige Leute machen, ne? Sondern viele haben das vielleicht mal gehört, Süßstoffe helfen mir beim Abnehmen, ich integriere das jetzt einfach in meine Routine. Wenn das jetzt einfach ungerichtet gemacht wird, dann scheint es so zu sein, dass es weniger Benefit bringt. Ne?
Genau, also man muss wirklich gezielt ersetzen. Ne? Und dann ist es logisch, dass es funktioniert. Also
ja, würde ich auch sagen.
Das ist eine einfache Plus-Minus-Rechnung. Ne? Aber ja.
Und am Ende ist das ja auch die Nutzenseite von Süßstoffen. Ne? Also klassischer Use Case, Kalorien sparen. Wenn ich jetzt eine Dose Zuckersoda versus ein Light-Produkt trinke, dann spare ich mir irgendwie einige Kalorien ein. Ne? Weil ja, Menge, das Leitprodukt einfach weniger Kalorien hat. Wenn man das auf täglicher Basis macht, wenn man das einfach regelmäßig macht, dann kommt da über die Zeit schon einiges zusammen, ne? Was man sich da an Kalorien spart, an Zucker auch vor allem einspart. Und Zucker hat ja auch viele andere Effekte im Körper, weil Glucose ist ja nicht nur schlecht für jetzt eine Entwicklung von einem Diabetes, das ist ja auch schlecht für die Haut, weil auch auf der Haut sorgt es ja dafür, also Glucose heftet sich im Körper ja an alles, was es irgendwie bekommt.
De facto verklebt
es. Ne? Genau. Ja. Also das heftet sich an alles, was bekommt, das verklebt es. Und auch wenn man sich die Hautfasern als so ein Netz praktisch vorstellt, das normalerweise schön übereinander gleitet, wenn man da einen Tropfen Superkleber, aka Glucose, drauf gibt, dann ist das halt fest. Ne? Das gleitet dann nicht mehr und sorgt dafür, dass dieses Netz irgendwann mal bricht. Und dann verliert man diese Elastizität in der Haut, man bekommt Falten. Das ist aber, die Falten sind vielleicht sichtbar. Genau das gleiche Prozedere passiert aber auch bei den Blutgefäßen und so weiter und so fort. Ne? Also man schadet sich da all year round. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass wie bei Alkohol, also ein Tropfen ist auch schon schlecht. Bei Zucker ist jetzt nicht, 1 Milligramm Zucker ist auch schon schlecht. Ne? Mhm. Der Körper kann Glucose ja auch verwerten. Also da muss man es vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Aber ja, diese negativen Effekte versucht man da ein bisschen zu mitigieren. Deswegen, es spart Kalorien. Es hat auch diese klassischen Blutzuckereffekte eben nicht. Also der Blutzucker, der spiket nicht. Das Insulin, das spiket auch nicht in dem Ausmaß. Wobei es ja schon so manchmal, also bei manchen Süßstoffen hat man eben schon diese kleinen Kompensationsreaktionen gefunden, wo Insulin trotzdem ein bisschen gestiegen ist. Wahrscheinlich einfach wegen dieser Antizipation, wo wir früher darüber geredet haben. Ja. Genau. Und für Zähne ist es natürlich auch besser. Für Zahnhygiene, für Mundhygiene. Einfach weil eben vor allem diese Zuckeralkohole, was Bakterien halt nicht irgendwie, ja, Streptococcus mutans.
Zucker ist auf jeden Fall auch schon mal ein Vorteil.
Genau, ne? Also das bringt dann schon auf jeden Fall was. Aber ja, so klar, das ist die Nutzenseite. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch noch ein paar Kaviats, auf die man achten muss.
Ja, voll. Aber vielleicht noch zur Nutzenseite, was ich einfach super geil fand, was ich noch als Rechnung mir aufgeschrieben hatte. Wenn man jetzt jeden Tag auf eine Dose Cola mit Zucker verzichtet, das sind ja 300 Milliliter ungefähr. Stattdessen eine Cola Zero trinkt, dann spart man sich jeden Tag 130 Kalorien. Das ist ein ganzes Kilogramm Fett im Monat. Eigentlich schon wild, ne? Also hat dann schon richtig krassen Impact. Und so kann das eben schon echt einen krassen, ja, also für viele Leute sehr gut funktionieren, auf jeden Fall, ne? Aber ja, nee, hast du alles sehr schön zusammengefasst. Dann schauen wir uns mal kurz die Risikoseite an. Die ist noch ein bisschen größer, weil es halt super viele potenzielle Risiken gibt, wo es teilweise nicht so ganz klar ist. Ne? Also wir haben, glaube ich, schon mehrfach das Thema Mikrobiom und Stoffwechsel angesprochen. Es gibt einfach ein paar Studien, die zeigen, okay, es scheint irgendwie das Mikrobiom zu verändern. Und da ist es jetzt halt wahrscheinlich unfassbar individuell, wie die Menschen darauf reagieren. Wenn du anfällig bist oder vielleicht ohnehin schon ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Magen-Darm-Trakt hast, müsst du wahrscheinlich einfach anfälliger dafür, dass das auch dein Mikrobiom noch stärker verändert und dir Probleme macht und du dann vielleicht einfach mehr Entzündungen im Körper hast, mehr Cravings und so weiter und so fort und eine schlechtere Insulinantwort. Ne? Wie klar das jetzt ist, schwierig zu sagen. Ne? Wir hatten ja auch schon erwähnt vorhin, Sucralose hat offensichtlich hungrig, macht Cravings, macht 17% mehr davon, also auch ganz interessant. Ne? Also auf jeden Fall auch was, das auf den Stoffwechsel und das Mikrobiom irgendwie einwirken kann. Aber prinzipiell, okay, also wir brauchen uns da jetzt auch noch nicht verrückt machen. Wir wissen einfach noch nicht genau, hat es jetzt wirklich einen schlechten oder negativen Effekt aufs Mikrobiom. Es ist sehr, sehr, sehr individuell einfach, weil das Mikrobiom besteht aus so vielen zig Millionen Bakterien, ist bei jedem anders. Wie willst du da eine Studie kontrollieren? Ist unfassbar schwierig.
Ja, das Problem ist ja, die initiale Zusammensetzung vom Mikrobiom ist halt schon so unterschiedlich. Also der Ausgangspunkt ist super unterschiedlich und es kann sein, dass das eine halt zum Stoffwechsel dazu passt und das andere halt dann nicht so, also bei mir gut dazu passt, aber bei dir halt nicht. Ne? Deswegen ist da ja auch noch so viel Forschung notwendig und ich würde sagen, da weiß man noch praktisch nichts darüber. Ne? Nee, also nicht wirklich. Mikrobiom ist, glaube ich, ein schönes Buzzword, aber da ist noch so viel zu untersuchen, bis man da dann vielleicht mal das ein oder andere auch dazu sagen kann. Was ich sehr spannend fand, es gab eine relativ große Studie, wo man die sich angeschaut hat. Einerseits nimmt man Softdrinks, also man hat eine Gruppe, die Softdrinks trinkt, solche mit Süßstoffen und die andere Gruppe, die hat die normalen Getränke mit Zucker getrunken, also mit echtem Zucker und eben mit keinen Süßstoffen. Und die Gruppe mit den Softdrinks, die hat ein höheres Diabetesrisiko als die Gruppe, die nur echten Zucker getrunken hat. Also fand ich irgendwie auch krass. Also wenn man sich es nochmal in Prozent irgendwie vergleicht, die mit den Softdrinks, die hatten 38% höheres Diabetesrisiko, die mit den echten Zuckergetränken ein 23% höheres Diabetesrisiko. Fand ich irgendwie auch eindrücklich. Also man merkt da schon, dass es schon auch ein Effekt im
allein die Süße, Stoffwechsel dass alleine, hat. Allein die Süße offensichtlich was ausmacht. Ob das jetzt in der Studie vielleicht auch einfach ein bisschen zu hoch gegriffen dann am Ende war, weil wer weiß, was da für Faktoren noch mit reinspielen, kann schon sein. Ne? Aber prinzipiell, was es ja eigentlich schon zeigt, ist, dass es einen Effekt hat auf den Stoffwechsel. Ne? Und das ist halt schon wild. Ne?
Kann natürlich auch ein Dosiseffekt sein, weil diese, also es ging da um ein Getränk. Also man hat wirklich nur verglichen ein Softdrink versus ein Zuckergetränk. Ja. Ich meine, auch wenn ich jetzt jeden Tag nur ein Zuckergetränk trinke, entwickelt man deswegen jetzt noch nicht zwangsläufig einen Diabetes. Ne? Also vielleicht ist es einfach eine Dosisbeziehung gewesen. Und wenn man das jetzt erhöht hätte auf irgendwie 3 oder 4, dann hätte es sich vielleicht umgekehrt. Ne? Weil man dann sagt, okay, jetzt ist der Zuckereffekt irgendwie ein bisschen schwerwiegender. Und dann kommt erst das Positive von den Softdrinks unter Anführungszeichen zu tragen. Kann natürlich auch sein, aber in der Studie waren über 30.000 Leute, deswegen schon eine Menge gewesen. Ne?
Ja, spannend. Echt interessant.
Genau. Der zweite Punkt ist Krebs. Bei den Risiken, da sind wir eigentlich auch schon drauf gekommen, dass Aspartam da ja zwar auf diese Liste gesetzt wurde von der WHO, möglicherweise krebserregend. Ansonsten steht aber auch dabei, in einer klassischen Alltag, in einer klassischen Alltagssituation, wenn man sich an diese Höchstmengen hält, hat man nicht unbedingt was zu befürchten. Ne? Also so wird es ja auch als sicher eingestuft. Deswegen, solange man unter diesen 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bleibt, dürfte soweit auch mal alles fein sein. Ja.
Ja, ich meine, es ist
glaube ich, dann auch schon die Krebsaussage grob gewesen.
Genau, ne? Es gab eine Studie halt, wo es halt bei hohem Konsum so aussah, als würde das Gesamtkrebsrisiko leicht steigen. Ja, also.
Aber muss ich mal sagen, ein hoher Konsum ist nicht repräsentativ.
Genau, ist halt schwierig zu sagen.
Für uns und wahrscheinlich viele von den Leuten, die jetzt gerade den Podcast auch hören.
Also genau, bei Aspartam auf jeden Fall. Ich meine, das wurde ja sehr, sehr, ich sag mal, durchs Dorf getrieben.
Ja.
Und gehatet. Es scheint nicht so schlimm zu sein.
Ja, es ging sogar so weit, dass manche auf ihren Riegeln oder Getränken ausgelobt haben, dass sie aspartamfrei sind,
genau,
weil das dann plötzlich ein Unique Selling Point war. Also das hat dann schon mal besondere Ausmaße auch angenommen.
Ja.
Aber solche Hinweise sehe ich mittlerweile zumindest nicht mehr. Ne? Also vielleicht hat man das jetzt auch einfach wieder runtergenommen.
Ich glaube, es wurde so ein bisschen debunked mittlerweile auch wieder. Ich glaube, wir sind hier gerade eigentlich spät dran, das zu debunken.
Wahrscheinlich, ne?
Genau.
Das kann auch sein. Dann Herz-Kreislauf, hatten wir eh schon besprochen. Ne? Erythrit, Xylit, aufpassen.
Ja, sollte man einfach nicht zu hoch dosiert zu sich nehmen. Aber man kann natürlich trotzdem seinen Mund damit spülen. Das ist auf jeden Fall mal
ja, genau. Oder sich einfach auf einen Kaugummi beziehen. Da hat man dann eine bessere Kontrolle. Oder man spuckt es halt dann auch einfach wieder aus. Ne? Das hat dann sicher auch einen Benefit. Bei Sucralose hatten wir schon darauf hingewiesen, muss man aufpassen mit dem Erhitzen. Ne? Also nicht zum Backen verwenden, nicht zum Braten verwenden, weil da eben schädliche Nebenprodukte entstehen. Da einfach aufpassen. Und das noch was sehr Spannendes ist halt eben Appetit gewesen. Da sind wir auch schon so ein bisschen darauf eingegangen, auch bei Sucralose, ne, dass man da stärkere Hungersignale gefunden hat. Ja, manchmal ist es vielleicht auch einfach der klassische Kompensationsmechanismus, dass man sagt, okay, jetzt habe ich aber hier Leitprodukte gegessen, getrunken. Jetzt habe ich mir irgendwie Kalorien eingespart, die kann ich jetzt ja an anderer Stelle irgendwie wieder mir reinholen oder mir deswegen auch wieder mehr gönnen. Das wäre so ein psychologischer Erklärungsmechanismus, wieso mehr Hunger dahinter steht. Aber nur eben bei Sucralose hat man das wirklich mit einer funktionellen MRT sich angeschaut, hat man auch wirklich mehr Aktivierung gesehen. Aber das ist jetzt erstmal nur auf Sucralose bezogen. Ganz grundsätzlich könnte ich es mir aber schon vorstellen, alleine wegen dem
Es ergibt zu einem gewissen Maß einfach Sinn.
Wegen dem Insulinmechanismus.
Man kennt es ja auch von sich selber, wenn man die ganzen zuckerfreien Sachen trinkt. Also ich finde schon, dass man dann mehr craved. Also es ist einfach so.
Ja.
Zumindest ist meine Anecdata.
Ja, es fühlt sich nicht so gut an, wenn man irgendwie zur Nachspeise was mit Süßungsmitteln isst oder wenn man halt wirklich ein echtes Stück Kuchen oder so isst. Ich finde, das ist einfach nochmal eine andere Qualität.
Ja, das ist jetzt auch wieder sehr individuell. Aber
und solange sich das denn im Rahmen hält, ist es ja auch alles fein. Ja. Ne? Solange man es nicht jeden Tag macht.
Ich hätte auf jeden Fall gestern, wirklich spät abends, bin ich dann auch auf was gestoßen, was tatsächlich, ja, fand ich schon ein bisschen eindeutiger war. Und das war das Thema kognitiver Abbau. Und da eben war ganz interessant, das war wirklich eine prospektive Studie, die über 8 Jahre lief, 12.000 Teilnehmende. Und die wurden sozusagen in 3 Gruppen eingeteilt. Einmal niedriger Konsum von Süßungsmitteln, moderat und dann hoch. Niedrig ging so bis 37 Milligramm am Tag, also wirklich nicht sonderlich viel. Dann moderat bis zu 102 und hoch bis zu 850. So, und jetzt, man ist ja in dieser moderaten Gruppe auf jeden Fall schon mal drin, wenn man eine Cola Zero getrunken hat, ne? Das heißt, es sind einfach eine Menge Leute, die das betreffen könnte. Und das Interessante war, dass man eben über diese 8 Jahre dann gesehen hat, man hat verschiedene kognitive Tests dann immer durchgeführt regelmäßig, dass eben die Gruppen, die moderat oder hohen Konsum hatten, kognitiv stärker abgebaut haben. Und das ist natürlich eigentlich echt wild. Und wirklich was, wo ich jetzt sagen würde, okay, bei so einem Studiendesign, da wurde auch dann wirklich darauf geachtet, okay, dass auch so Confounder möglichst ausgeschlossen werden, wie irgendwie BMI-Alter und so weiter. Und trotzdem war das scheinbar signifikant. Und das ist natürlich schon was, wo man sich Gedanken machen muss. Und es war interessanterweise, insbesondere wenn man es dann runter reduziert hat auf Erythrit und Xylit, sehr, sehr, sehr signifikant. Und da sind wir halt wieder, okay, das macht halt auch kardiovaskuläre Themen, ne? Also es kann zu mehr, macht im Grunde dickeres Blut, ist einfach gesagt. Also es erhöht das Gerinnungsrisiko. Also könnte es natürlich auch irgendwo Sinn ergeben, ne, dass es so zu schlechterer Durchblutung einfach führt.
Oder halt so auch diese ganzen sehr, sehr kleinen, feinen Gefäße im Gehirn.
Genau.
Also deswegen hat man ja keinen Schlaganfall, ne, weil irgendwo ein so Mikrogefäß halt verstopft wird. Ja. Aber wenn das natürlich über die Zeit passiert, ist das auf jeden Fall eher negativ beeindruckend.
Genau. Also da jetzt wieder, ne, bei Aspartam, Sucralose und so, Stevia, die kann man jetzt erstmal noch außen vor lassen. Da war es nicht so krass eindeutig, ne? Aber Erythrit und Xylit, da war es schon ziemlich eindeutig. Also das fand ich nochmal sehr krass, weil es halt eine sehr, sehr gut aufgebaute Studie auch war, wo man wirklich ja auch mal sagen kann, okay, hey, das sind recht eindeutige Daten. Ne? Gibt es eher selten.
Ja, und Saccharin ist, glaube ich, auch noch mit dabei gewesen. Ne? Genau. Also neben Erythrit, Xylit. Aber das ist ja eh nur noch in schlechten Hotels zu finden. Deswegen vielleicht auch einfach die schlechten Hotels
dann. Das haben aber ganz viele Leute sauer gemacht, weil wir das die ganze Zeit sagen. Ne?
Ja, also, ja.
Na gut.
Okay, was lernen wir daraus? Am besten nur noch Wasser und Tee trinken. Und dann ist man eigentlich gut unterwegs. Zucker meiden, Süßstoffe meiden, nee, Spaß beiseite. Also ja, Zucker ersetzen hat auf jeden Fall eine gewisse Berechtigung, ne? Einfach weil Zucker sehr, sehr viele negative Effekte auch ohnehin hat. Aber man soll das Ganze halt ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, Weitblick oder Weitsicht machen. Und nicht einfach den Zucker, den man sich vielleicht an Stelle A einspart, auf Stelle B dann irgendwie wieder rekompensieren oder es vielleicht nicht durch Zucker rekompensieren, aber durch Nahrung rekompensieren, weil dann tut man sich am Ende auch nichts Gutes und bei gewissen Süßstoffen oder Zuckeralkoholen sollte man einfach die Einschränkungen kennen, also vor allem Erythrit, Xylit oder dass man Sucralose eben nicht erhitzt, dass man, wenn man ein Aspartamgetränk trinkt, aufpasst, wenn man PKU, also eine Phenylketonurie hat. Diese ganzen Einschränkungen ist, glaube ich, wichtig und sinnvoll, dass man die kennt. Und dann ist es, glaube ich, in der Praxis auch okay, wenn man mit Getränke oder Produkte kauft, die auch Süßstoffe beinhalten, solange es nicht ein Übermaß nimmt.
Ja, genau. Also insgesamt sind die meisten, würden wir, glaube ich, mal behaupten, relativ sicher, ne, solange man es eben nicht übertreibt. Man sollte nicht nur, weil es jetzt dann kein Zucker mehr enthält, aber dann auf einmal mehr davon konsumieren, als hätte man jetzt Zucker konsumiert, sondern wirklich nur ersetzen. Und wenn möglich, sollte man aber, ja, also die Klassiker sind halt immer noch gesünder. So. ich glaube, das kann man jetzt festhalten, nachdem man sich die Studie ein bisschen angeschaut hat. Wasser trinken, normale Sachen trinken ist schon noch besser. Ne? Aber der Net Benefit ist wahrscheinlich schon da, wenn man eben statt Zucker Zuckerersatzstoffe zu sich nimmt.
Fertig. Ja. Okay, ich glaube, damit haben wir das Thema relativ gut abgearbeitet oder durchdiskutiert. Wenn es von eurer Seite her Fragen gibt, dann einfach melden unter podcast@beyondlifespan.de oder einfach kommentieren auf Spotify, Apple Podcasts oder auch auf YouTube. Wir schauen uns das alles an und antworten auch auf eure Kommentare, machen dann auch mal wieder eine Ask Me Anything Episode, vielleicht auch mit dem Dominik gemeinsam, wo wir ein paar Fragen vielleicht noch mal ein bisschen genauer besprechen. Ansonsten danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und ja, Max, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke und ciao.
Danke und ciao.